Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Wenn so ein Thema zum anderen kommt, weißt du, automatisch.
Ja.
Das, also finde ich zumindest.
Das ist halt die Sache, das kannst du nicht konstruieren. Da musst du halt einfach mal anfangen zu labern und dann
schaut
man
halt, so was passiert. Dafür muss man auch Ahnung haben davon, wovon man spricht. Weil wenn man das nicht hat, dann funktioniert das nicht. Das
klingt so, als hättest du Erfahrungen gemacht.
Nein, ich meine nur.
Podcast mit Leuten, die vielleicht nicht so Ahnung haben.
Nee, aber in der Szene gibt es ja viele Leute, die nicht wirklich, also die bereiten was für einen Post vor, aber könnten nie im Leben so über irgendwas sprechen.
Tatsächlich drüber reden.
Ja. Ja, was soll ich sagen?
Gibt gar nicht so wenig. Okay, herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Heute eine besondere Folge. Wir haben endlich mal wieder einen Gast. Herzlich willkommen, Thomas Geider. Schön, dass du da bist.
Hallöchen. Danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Schön, dass du dich nach München verirrt hast, auch wenn du München erstmal richtig mies weggehatet hast. Ich bin immer noch ein bisschen sauer, aber du hast ja jetzt noch 2 Tage, um dir die Stadt anzuschauen und dich vom Gegenteil zu überzeugen. Es ist richtig schön hier.
Ihr habt mir ja ein paar Tipps gegeben. Ich war ja scheinbar in der falschen Ecke.
Ich glaube auch. Dieser Podcast ist natürlich wie immer gesponsert von Löwenanteil. Mit Code MTMT spart ihr 10% auf alles von Löwenanteil. Und du bist ja auch ein Fellow ESN-Athlet.
Richtig.
Das heißt, heute habt ihr die Möglichkeit, also je nachdem, wen ihr lieber mögt, könnt ihr bei eurer nächsten ESN-Bestellung entweder Code MTMT für den maximalen Rabatt verwenden oder Code...
Thomas, langweilig und schlicht.
Das ist Code MTMT natürlich, Leute. Also ich habe letztens drüber nachgedacht, so wie ich auf dich gekommen bin als allererstes. Woher kenne ich in Anführungszeichen eigentlich den Thomas? Und ich glaube, es war, als ich mit meinem Mietauto über Sizilien geballert bin, im vorletzten Sommer im Urlaub, habe ich den Podcast mit dir und einem Basti Keinl gehört.
Das kann gut sein.
Ich glaube, das war mein erster Kontaktpunkt und das war ein sehr guter Podcast. Und dann dachte ich mir so, es gibt auch noch im deutschsprachigen Bereich Leute, die irgendwie sich mit Trainingswissenschaft und diesem ganzen Science-Based-Thema und so weiter beschäftigen, aber die tatsächlich irgendwie based sind und das Ganze irgendwie einordnen können. Danach bin ich dir gefolgt und seitdem haben wir auch immer mal wieder ein bisschen Kontakt gehabt, haben schon ein paar kleine Projekte zusammen gehabt und deswegen freue ich mich sehr, dass du es mal nach München geschafft hast.
Ja, ich bin nur wegen euch gekommen. Nein, es ist Spaß.
Lüge!
Ich wollte es direkt mit euch verbinden, sagen wir mal so. Weil viele von meinen Followern und Freunden und Bekannten haben gesagt, Thomas, ist schön und gut, in welchem Podcast du bist, aber du musst unbedingt mal zur MTMT. Und hier bin ich. Schauen wir mal.
Endlich haben wir es geschafft.
Was wird?
Ja, ich hatte schon lange Bock. Wir sind da halt immer so, ich habe wenig Lust auf Remote-Podcasts.
Ja.
Also ich mache die super gern, wenn ich irgendwie Gast bin oder so. Aber eben für den MTMT-Podcast, ich meine, so, wir haben hier so ein schönes Studio und so weiter. Und
dann, schönes Büro.
Ja, und es ist auch, danke, es ist immer ein anderer Vibe, wenn man sich gegenüber sitzt. 100
Pro, ja.
Wir haben uns ja jetzt schon irgendwie kurz 2 Stunden verquatscht, obwohl wir eigentlich sofort podcasten wollten.
Richtig. Und wir haben nicht über Training gesprochen.
Stimmt. Gutes Zeichen auch, aber vielleicht müssen wir jetzt doch ein bisschen über Training reden.
Ja.
Wie bist du denn überhaupt so reingekommen in diese ganze, in diese Bubble, in der du jetzt auch drinnen hängst? So in die Science-Based, Hypertrophie-Welt.
Ja. So. Ich gebe dir einen ganz kurzen Abriss zu meiner Kraftsport-Historie. Ich war immer schon mega begeistert, was Kraftsport anging. Also ich war ja bis ungefähr 21 Jahre Basketballprofi. Aber ich habe schon angefangen mit 13 oder 14 ins Fitnessstudio zu gehen. Habe ich auch super, super gerne gemacht. Natürlich nicht ganz so intensiv wie jetzt und nicht mit dem Knowledge wie jetzt. Aber ich habe immer mega, mega gerne gepumpt. Und das Interesse wurde einfach immer größer, als ich dann mit Basketball aufgehört habe, auch so science-based zu gehen. Am Anfang gar nicht so wirklich unitechnisch oder sonst was. Ich glaube so Tyson Fitness und so, falls der dir was sagt. Powerlifter.
Ist auch egal. Sagt mir tatsächlich nix.
Waren somit die ersten, die zumindest mal so ein bisschen Science auch angerissen haben.
Also und du hast schon vor über 10 Jahren angefangen, dich so science-based mit den Themen zu befassen.
Ja. Aber nicht so krass wie jetzt. Ja. Also ich hätte gesagt, so richtig intensiv und gut, zumindest für meine Ansprüche, ist es jetzt wahrscheinlich so seit 3-4 Jahren richtig, richtig krass. Und davor, ich meine, ich habe einen Bachelor gemacht. Wann habe ich den gemacht? 2013 habe ich angefangen. Danach habe ich einen Master gemacht. Und da hat sich das so alles so ein bisschen entwickelt, dass mein eigenes Interesse immer, immer größer wurde. Es war aber, auch wenn das komisch klingt, es war nicht aufgrund der Uni oder aufgrund meines Studiengangs. So alles, was ich jetzt weiß und kann, habe ich mir eigentlich immer selber noch mit angelernt, wenn du verstehst. Weil in der Uni.
Verstehe ich sehr gut, weil es bei mir genauso ist. Also ich habe auch einen Bachelor gemacht in Sportwissenschaften. Und
es kommt halt nicht so viel bei rum. Ich muss das immer sagen, ich kann jetzt nur für die Universitäten sprechen, wo ich war, ich kann nicht für alle sprechen, aber bei uns ist jetzt nicht so viel rumgekommen und schon gar nicht, was Hypertrophie angeht. Ja, Hypertrophie war nicht so gern gesehen, um ehrlich zu sein. Also du hast Laktat abgenommen und hast es nicht gesehen, aber darüber hinaus, Hypertrophie war halt nicht so. Und ich war halt mega Hypertrophie interessiert, weil ich gerne pumpen gehe. Und deswegen hat sich so diese Sparte, in der ich jetzt bin und was ich zum Beispiel online mache, eigentlich so komplett von mir aus entwickelt. Also da ist jetzt nicht die Uni dran beteiligt. Das war einfach mein eigenes Interesse und ich bin da komplett reingegangen. Und lerne mir halt an, was halt geht, ne?
Was war dein Master?
Diagnostik und Intervention im Leistungssport hieß der in Leipzig.
Okay.
Ja. Klingt aufregend.
Also mein Ding wäre es nicht, also deswegen auch das Laktatmessen, das ist so, das stelle ich mir dann unter so vor, was man macht in so einem Master.
Also da gibt es natürlich auch coole Sachen, ne? Es ist jetzt nicht nur Laktatmessen, aber ich hätte gesagt so, von allem, was ich hatte, ja, so ein Viertel war ganz cool und interessant und 3/4 war dann halt so, sitzt du da mit 2 Leuten im Hörsaal, weil keiner kommt, keiner der Studenten kommt, so, weißt du? Ja, es war alles so ein bisschen ernüchternd und jetzt so im Nachhinein, wenn ich ja selber so viel mache in dem Gebiet, weiß ich eigentlich, wie viel es gibt, wie viel es da draußen gibt zum Thema. Und das wurde so, zumindest in meinen Studiengängen, hab das alles gar nicht gesehen, so, weißt du? Weil es so eingeschränkt war und das Interesse daran nicht da war. Also nicht von meiner Seite aus.
Ja, wenn man so ein naiver, junger Student ist, dann denkt man natürlich so, ich lerne hier das Nonplusultra und irgendwie zeitgemäße Konzepte und so weiter. Und dann fängt man an, sich selber mit den Themen zu befassen und merkt so ein paar Jahre später so, ach so.
Keiner glaubt mir, wenn ich sage, dass mein Wissen momentan nichts mit der Uni zu tun hat. Das glaubt mir einfach keiner.
Echt?
Das glaubt mir keiner.
Weil, also,
so, ja, du hast doch einen Master, oh, voll cool, was man da wahrscheinlich lernt. Und ich denke mir nur so, kein einziges Thema, was du bei mir bei Instagram siehst in den Posts, haben wir jemals so gemacht in der Uni. Und die Leute glauben es mir trotzdem nicht. Ich sage es in jedem Podcast, jetzt auch hier. Es hat nichts mit meinem Studium zu tun, was ich online mache. Also wirklich gar nicht.
Ich habe das auch immer und immer wieder erzählt. Also ich meine, ich habe nur einen Bachelor. Aber ja, mein jetziges Wissen, ich habe immer gesagt, so 98% habe ich mir selber angeeignet und 2% irgendwie habe ich aus dem Studium. Aber das Studium war natürlich so ein bisschen der, so das hat mich überhaupt in diese Richtung gebracht. Okay, also von daher war es ultra wichtig. Ja, aber ja, Mai, was habe ich gelernt in Trainingswissenschaften? So halt irgendwie super Kompensationsmodell, einmal
durch, dein Lieblingsthema.
Durchgespielt, ja genau.
Neben 3x8, soweit ich weiß.
Leute, niemals 3x8 trainieren, ihr wisst Bescheid. aber ja, ich glaube, es ist normal und trotzdem. Leute, also mich wundert es, dass du sagst, die Leute glauben dir das nicht?
Nein, die glauben, aber das, also mich wundert es jetzt auch nicht wirklich, weil die Leute immer denken, oh, du warst an der Uni, du hast einen Abschluss, das muss ultra krass gewesen sein, du bist deswegen so krass. Irgendwie ist das, glaube ich, noch so in unserer Gesellschaft verankert. Hm. Ist ja jetzt auch nicht schlecht, dass die Unis prinzipiell noch so ein Ansehen haben, was das angeht, aber es, wenn du es mal durchlaufen bist.
Aber es ist, glaube ich, ein ganz guter Reality-Check, weil man dann auch irgendwie versteht, dass so dieser Appeal to Authority, der ja schon ein großes Problem ist, gerade in dieser Science-Based-Welt. Also irgendwer stellt sich hin und sagt so, hey, ich bin PhD in Exercise Science und so. Und da denkt man automatisch so, yo.
Absolut.
Der weiß Bescheid.
Und dann noch mit Kittel-Post, also ein Reel machen.
Jo, das ist sowieso ist so. Das ist das Affigste auf der Welt.
Aber es ist so, es zieht.
Ja, es ist wild, dass es zieht. Also eben, das bringt diesen Appeal to Authority ein bisschen auf den Punkt. Ja. Und wenn man das selber so ein bisschen durchschaut, dass es halt nicht darum geht, was für drei Buchstaben du in deinem Instagram-Bio stehen hast oder so, sondern halt darum geht, so was weißt du wirklich? Wie kannst du Dinge kommunizieren und wie ist dein Verständnis für Sachen?
Ich sag ja jetzt auch nicht, dass du grundsätzlich jemanden schief angucken solltest oder immer kritisieren solltest, wenn er ein PhD ist. Aber du solltest immer hinterfragen und du solltest dich selber reinlesen und dir selber Fragen stellen, weil ich mache nichts anderes. So habe ich im Grunde alles gelernt, weil ich habe mir Fragen gestellt zu Training und zu unserem Körper und das gucke ich danach und lese hier, gucke da und bringe mir halt so alles bei, indem ich mir im Grunde erstmal selber eine Frage stelle, die ich mir dann versuche mit dem Internet zu beantworten. So. Aber das machen halt die wenigsten. Das sage ich auch zum Beispiel immer zu meiner Frau. Ich sage immer zu ihr, Julia, weißt du was? Ich könnte den Leuten kompletten Quatsch erzählen und die würden mir glauben, weil sie es nicht selber nachgucken. Ich gebe mein Bestes, möglichst wenig Quatsch zu erzählen online. Ich hoffe, das wissen auch alle. Aber ich könnte totalen Stuss erzählen und mehr als genug Leute, die mir folgen, würden mir blind glauben. Ja, und das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, jeder hat die Zeit und auch die Lust, sich mega krass in die Themen einzulesen. Aber ab und zu sollte man schon mal so ein bisschen, wenn man ein bisschen engagierter im Kraftsport ist oder in der Bewegung oder sonst was, da darf man sich auch schon mal selber so ein bisschen informieren und auch mal hinterfragen. Und das sollte man auch, weil das mache ich im Grunde auch mit allem, was ich lerne.
Ich glaube, also das ist ja auch so, unser Ansatz ist ein prinzipienbasierter. Und so, ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch ganz gut, weil ich habe so das Gefühl, du bringst so dieses Prinzipienbasierte halt auch so in die Hypertrophie-Welt, nenne ich es jetzt einfach mal. Beziehungsweise, es geht ja oft auch um Mechanismen.
Ja.
Da gibt es ja auch so ein bisschen so ein Beef quasi in dieser Community. So.
Wird jetzt immer größer.
Genau, die Outcome-Dudes gegen die Mechanismus-Dudes. So, wo siehst du dich da?
Ich bin mittlerweile mehr auf der Mechanismen-Seite. Aber ich sag auch hier ganz ehrlich, du musst beides hinterfragen. Du musst die Limitation von beidem kennen oder dir zumindest mal angucken. So. Und früher war das halt so, du hattest halt immer nur die, wie du sagst, die Outcome-Dudes. Ja, das war Brad Schönfeld, das war jetzt ein Milo Wolf, aber das waren diese klassische Riege um Mike Israetel und sonst was. So vor 5 Jahren gab es eigentlich diese Mechanismensparte noch so gut wie gar nicht. Man hat nur auf Outcomes geguckt, so, weißt du? Und jetzt, ich stelle mir gerade auch in den letzten Monaten immer öfter die Frage, sollten wir nicht auch Hypertrophiestudien viel genauer hinterfragen und anschauen? Ja, die Messmethoden, was rauskommt, warum, wie was rauskommen kann, auch das muss alles hinterfragt werden, hätte ich gesagt.
Ja, aber hallo, ich finde es immer ein bisschen faszinierend, irritierend, wie auch dann eben so ein Konflikt irgendwie konstruiert wird zwischen eben den Outcome-Dudes und den Mechanismus-Dudes. Weil, also natürlich musst du irgendwie beides verstehen. Und so das, was du gerade gesagt hast, als du es gesagt hast, war ich so, stimmt. Weil vor ein paar Jahren, ich beschäftige mich jetzt auch schon ein paar Jahren mit diesen Themen und ich folge seit einigen Jahren diesen ganzen Leuten und so weiter. Aber warum hat so lange gedauert, dass so die Mechanismen und einfach die Physiologie, die hinter Muskelaufbau zum Beispiel steckt,
die super interessant ist.
Ja, warum hat es so lange gedauert, bis die mal eine Bühne bekommt? Weil wenn du verstehst, wie Dinge funktionieren, also das meine ich auch mit Prinzipien basiert, du checkst die Grundprinzipien, so, das sollte doch eigentlich die Basis sein für ein besseres Verständnis für uns ist es mehr quasi Bewegung, Biomechanik, Kinematik und so weiter. Für dich ist es mehr Hypertrophie. Eigentlich ist es ja nur logisch, dass man erstmal die Physiologie checkt und dann kann man ja eigentlich auch erst die richtigen Fragen stellen und die auch mit Studien erforschen.
Richtig, völlig richtig. Ja, aber irgendwie lief es nie so rum. Diesen Teil, den du gerade beschrieben hast, den gab es. Ja, ich meine, die haben schon ihren Abriss in der Studie, wo die so ein bisschen
So ein bisschen halt.
So ein bisschen darauf eingehen, was es sein könnte. Aber bei weitem nicht so krass, wie es jetzt in den letzten 4 Jahren, hätte ich gesagt, aufgekommen ist. Es gab halt auch einfach nicht die Leute, die es gemacht haben. Jetzt hast du zum Beispiel einen Chris Beardsley, würde ich sagen, ist da der absolute Vorreiter, der dieses ganze Thema überhaupt mit reingebracht hat. Ja? Und was passiert? Er wird gehatet. So, weißt du? Wo ich mir denke, so, eigentlich solltet ihr zusammenarbeiten. Weil wenn ihr eure Köpfe zusammensteckt, würde noch viel, viel mehr Geiles mit rauskommen. Der Typ sagt dir, wo Limitationen bei Messungen sind. Und das macht er nicht, um dir zu sagen, wie kacke du bist oder wie schlecht du bist, sondern damit wir eventuell in Zukunft bessere Outcome-Studien haben, die vielleicht ein bisschen valider sind, so weißt du? Und die vielleicht nicht viele Fehler mit sich bringen. Das heißt jetzt auch nicht, dass alles falsch ist, aber
nee,
verstehst du, was ich meine?
Aber du kannst halt die Outcomes nur sehr bedingt dann auch anwenden auf die Praxis, wenn sie eben so vielen Limitationen unterworfen sind. So, das ist ja auch irgendwie logisch. Und alleine das zu verstehen, und das ist ja, also du bist kein guter Wissenschaftler, wenn du dich sofort persönlich, emotional angegriffen fühlst, sobald jemand die Limitationen deiner Studie objektiv einfach nur benennt.
Ich meine, ich kann es auch irgendwo so ein bisschen nachvollziehen. Es ist so ein bisschen dein Baby, ja. Du steckst. Es ist ja nicht so, dass die Leute, die Studien machen, irgendwie schlechte Absichten haben. Ja? Ja. Die stecken da mega viel Arbeit rein. Ich habe bei meinem Bachelor eine Studie gemacht, also, es ist schon nervig. So,
ich habe auch eine gemacht, das war ultra nervig. Ja,
alleine 8 Leute zusammenzubekommen. Ja. So, wir mussten so einen Counter, also ist egal, was wir gemacht haben, aber ein Teil unserer Studie
war. Willst du auch nicht drüber reden, weil meine Studie war auch eine Katastrophe eigentlich.
Ich fand meine Studie an sich geil, nur was alles während so dieser Zeit passiert. Also, pass auf. Ein Teil war, dass wir einen Counter-Movement-Jump gemessen haben. Vor der Intervention und danach. Und ich konnte dir beim Posttest sagen, bei den Leuten, die nicht das gemacht haben, was wir ihnen gesagt haben, was sie machen sollen in diesen 8 Wochen Trainingszeit. Weil wir hatten Leute, die sind beim Counter-Movement-Jump umgefallen. So, weißt du, was ich meine? Und da weiß ich natürlich, dass der nicht das Trainingsprogramm gemacht hat, weil das hat auch Counter-Movement-Jumps beinhaltet. Weißt du, was ich meine?
Yep.
Und wir waren damals zu zweit und haben eine Studie aufgezogen und du bist nicht mit allen Leuten im Labor oder im Fitnessstudio und machst das mit dem. So, weißt du, das ist in dem Maße, vielleicht ist es mittlerweile möglich, damals war es völlig unwahrscheinlich, dass wir das so hinbekommen hätten, so weißt du. Ja, weil die meisten Leute denken immer, wenn es um eine Studie geht, dass da 50 Professoren stehen mit Kittel, jedes einzelne Teil abmessen, weißt du?
Ja.
Und so ist es halt größtenteils gar nicht. Mittlerweile gibt es ja immer mal wieder Studien, die auch quasi Videos posten, wenn die Studien online kommen, wie die Probanden trainiert haben. Und es kommt nicht selten vor, dass mir jemand eine Studie schickt mit den Videos und sagt so, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ja. Und ich so, das haben wir uns alle anders vorgestellt. Aber das ist die Realität. So, weißt du?
Ja. Das ist auch, also ich denke mir dann immer, weil, also ich bin ja ein Bewegungs-Dude. So, das ist so mein, das interessiert mich am meisten. Ja. So, ich glaube, ich weiß auch ein bisschen was über die Themen wie Hypertrophie und also generell über Training, aber am meisten interessiert mich so, wie funktioniert Bewegung, wie funktioniert Biomechanik. Und ich sehe dann immer, wie eben gewisse Studien aufgebaut sind und sehe relativ schnell, wie das einfach Bewegungsverständnis der Leute ist, die diese Studie durchführen. Da haben wir auch immer mal wieder so drüber gequatscht, wo ich mir dann so denke, so, wenn du so ein ultra simples Modell von wie funktioniert Biomechanik hast, dann ist das ja auch eine extreme Limitation. Weil du benutzt ja diese Bewegungen, um gewisse Dinge zu untersuchen, auch im Hypertrophie-Kontext. Und wenn du es zum Beispiel nicht hinbekommst, zum Beispiel die Übung richtig zu coachen als Versuchsleiter, weil du nicht das ausreichende Bewegungsverständnis hast oder auch vielleicht nicht die ausreichende Coaching-Erfahrung und so, dann weiß ich nicht, wie valide das überhaupt sein kann, was dann dabei rauskommt bei dieser Studie.
Ja, im Grunde Ja, du hast recht. Im Grunde könntest du alles kritisieren und sagen so, ist das alles eigentlich...
Machen wir auch gerade.
Ja, und auch mit Messung, mit Hypertrophie-Messung. Ja. So, weißt du, wann ist es valide, überhaupt von richtiger Hypertrophie zu sprechen? Ich meine, auch da, wir haben gute Studien von Philippe Damas, heißt er, glaube ich, mit Stuart Phillips. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen oder nicht. Die super gute Studien auch zu Muscle Damage und so weiter gemacht haben. So, in welchen Phasen man damit rechnen kann, dass man wirklich von Hypertrophie spricht und nicht zum Beispiel Cell Swelling misst und so weiter. Zum Beispiel auch Sachen, mit denen sich Chris Beardsley befasst und auch ein bisschen kritisiert, so, weißt du? Und ich denke, naja, wenn du dir die Studien anguckst, denkst du so, okay, alle Studien, die kürzer als vier oder die vier Wochen lang sind, kannst du eigentlich
aber in auch die Tonne klopfen. Das sollte von vornherein, finde ich, ein bisschen klar sein, weil so alleine Hypertrophie über einen Zeitraum von vier Wochen zu betrachten, ist halt so generell schon mal schwierig. Ja. Und auch das ist so eine Sache, ich glaube, viele Leute, die sich nicht mit diesen Themen in der Tiefe beschäftigen, die denken, wir können alles messen und auch präzise messen. Und die verstehen nicht, wie unfassbar schwer es ist, zum Beispiel Hypertrophie objektiv messbar zu machen. Ja. Es ist sauschwer.
Ja. Also jeder, der mal irgendwie so einen Ultraschall oder so gesehen hat, wenn man Hypertrophie misst, guckt euch mal so ein Ultraschallbild an. So ein Vorher, Nachher.
Bisschen grau, bisschen weiß, bisschen schwarz.
Und versucht da mal wirklich solide selbe Punkte zu finden. Es ist halt auch nicht leicht. Ja? Man muss halt auch mal sagen, wäre wahrscheinlich auch gut, wenn in der Zukunft noch mal deutlich bessere Messmethoden rauskommen würden. Aber ich denke, das wird noch dauern. Hm. Ich bin trotzdem froh um die Leute, die die Arbeit auf sich nehmen und das machen. So. Also ich will das nicht alles schlecht reden. So. Ich finde es cool, dass die Leute das machen. Ja?
Klar.
Aber
wie damit umgegangen wird, ist dann eher das Problem.
Ich sag mal, man muss sich den Limitationen bewusst sein. Und ist auch nicht schlimm. Wenn das gerade das Beste ist, was wir rausholen können, dann ist das Beste, was wir rausholen können. So. Aber wir müssen drüber sprechen. So.
Das ist doch Wissenschaft am Ende. So, wie ist der Spruch? Unwissenheits neuester Stand oder so.
Keine Ahnung, noch nie gehört.
Ja, aber das ist es halt. Also man muss halt mit dem arbeiten, was man gerade hat an Messmethoden. Ja. Das Wichtige ist nur, dass man halt versteht, welche Limitationen das unterlegen ist. Und das prägt ja dann eigentlich auch, wie du die Daten und die Ergebnisse von Studien halt interpretierst und was für Ableitungen, die du dann für die Praxis
treffen kannst. 100%,
Und da bin ich dann wieder so, ist es nicht besser? Und ich meine, klar, wir sind gebiased, wir sind da so im gleichen Camp. Oder ist es nicht besser, ist es nicht sinnvoller, sich mehr um die Physiologie zu bemühen und quasi einfach wirklich die Mechanismen versuchen, zumindest die Mechanismen, die auch sehr komplex sind, besser zu verstehen und dann aufgrund von diesen Grundprinzipien quasi erstmal neue Theorien aufzustellen, die man dann wiederum überprüfen kann, aber auch einfach Konzepte für die Praxis.
Ja.
Also gerade eben das Effective Reps Modell, mit dem wir uns auch jetzt intern beschäftigt haben, das ist auch so, also das ist das Modell, was wir intern bei MTMT im Kopf haben, wenn wir über Hypertrophie nachdenken. Und das Schöne an diesem Modell ist ja, das Allerbeste an diesem Modell ist meiner Meinung nach, es ist einfach für die Praxis extrem anwendbar, es ist logisch und eben, du kannst direkte praktische Ableitungen treffen aufgrund von diesem Modell.
Ja, und es ist auf Physiologie aufgebaut, also eigentlich ausschließlich. Ja, ich meine, auch diese Physiologie musste irgendwann irgendwie untersucht werden, ne? Auf irgendeine Art und Weise. Auch da.
Das hat sich ja niemand ausgedacht. Ja,
auch da kann es Fehler geben. Aber im Grunde erklärt es ja sehr, sehr viel mit Physiologie. Ich bin auch absoluter Fan von dem Modell. Ich finde es cool, dass ihr darauf zurückgreift. Ich denke, wir haben nichts Besseres momentan als das, um Hypertrophie zu erklären, weil es auch einfach zusammengenommen viel Sinn ergibt und logisch ist an vielen Stellen. Ja.
Es ist so logisch.
Es ist nicht so, dass du dir immer 10.000 verschiedene Ansätze ausdenken musst, teilweise, um Dinge zu erklären. Ja. So, es erklärt alles wirklich sehr, sehr schön. Und wenn du mich fragst, ich meine, ich habe ja eigentlich so beide Camps so ein bisschen durchlaufen, ne? Als ich angefangen habe mit der Sportwissenschaft, da gab es halt nichts anderes außer Schönfeld und die Gang sozusagen. Und das war halt Outcome geprägt, sehr, sehr stark Outcome geprägt. Und jetzt in den letzten 3-4 Jahren hat mich halt das andere sehr, sehr stark interessiert. Und ich bin ehrlich zu dir, das ist nur meine eigene Meinung, mich haben die letzten 3-4 Jahre zu einem deutlich besseren Coach und Sportler gemacht als die Jahre davor. Weil die Jahre davor war sehr, sehr viel hin und her springen, weil halt jede zweite Studie oft unterschiedlich und oft stark unterschiedliche Sachen zeigt. Und seitdem ich die Physiologie besser verstanden habe und gemerkt habe, okay, man kann sich das einfach angucken und daraus einfach sein Training ableiten, ich fahre damit deutlich, deutlich besser. Ich kann aber jetzt nicht für jeden sprechen.
Ja, so, aber so. Das ist ja auch das Schöne an guten Modellen. Also Modelle sind ja auch eben nur eine Vereinfachung der Realität, ja. Und Modelle sind nicht richtig so, ja. Sondern sie versuchen einfach die Realität, ja, abzubilden, so gut es halt geht.
Richtig.
Und das Schöne an guten Modellen ist, dass es die praktische Arbeit leichter macht und nicht komplizierter, ja, macht. Ja. Und das macht dieses Modell und deswegen, ja, bin ich ein sehr, sehr großer Fan, weil am Ende, wenn wir uns mal alle kurz beruhigen, wir wissen schon relativ lang, dass wenn ich schwere Eisenscheiben auf Eisenstange lade, Eisen, ja, durch den Raum bewege, ja, und das Ganze regelmäßig und progressiv, ja, mache, dann Muskel wird wachsen.
Ja, ja.
So,
ja, ja,
ist nichts Neues. Ja. Das heißt, die Frage, ja, ist eher so, okay, wie, was ist der Mechanismus, warum, ja, ja, passiert das, wenn wir, ja, uns progressiv quasi belasten?
Ja, ja. Es ist ja auch in der Szene so ein extremer Shift mittlerweile, weil mittlerweile wird sich ja mehr mit den Mechanismen beschäftigt und du erklärst eigentlich mehr, warum funktioniert das, was du machst. Ja. Dass es funktioniert, ist eigentlich relativ klar. Es ist, wie du sagst, so, weißt du, in den 90ern haben sich die Bodybuilder angestrengt und nah ans Muskelversagen trainiert und jetzt solltest du das auch
tun. Das haben sie in den 70er gemacht, weißt du? In den 80er gemacht, ja, in den 90er gemacht,
immer,
in den 2000er gemacht.
Immer. Genau. So, weißt du, und jetzt streiten sich halt alle, indem sie es versuchen, am besten zu erklären, warum das denn funktioniert. Ich meine, ich bin Teil davon. Ja. Du wahrscheinlich auch. Zum Teil. Aber, bisschen. Ja, aber es am Ende des Tages.
Es hat ja auch Unterhaltungswert, muss man auch
das sagen. Das auch. Und du kannst ja auch in beiden Camps, also entweder in dem einen oder in dem anderen sein. Ich sag, du musst für beides offen sein. Aber irgendwie pusht es doch trotzdem auch beide Seiten.
Ja.
Oder? Also, voll. Ich meine, was jetzt in den letzten 5 Jahren, was da alles so physiologietechnisch mit dazugekommen ist, an Wissen, auch für den Laien, ja, ist doch Wahnsinn. Auf Instagram kannst du viel mehr lernen als in der Uni.
So, weißt du? Es ist crazy, aber es ist tatsächlich so, wenn du den richtigen Leuten folgst und, ja, halt auch das, absolut, so ein bisschen einordnen kannst, absolut, und vielleicht, ja, einschätzen kannst,
ja,
das ist auf jeden Fall so, was abgefahren ist.
Also, absolut, ja,
wenn
abgefahren.
Wenn du einen TikTok-Account hast, ja, dann, ja.
Was du heute dir selbst beibringen kannst mit dem Internet, ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn.
Gerade in so einem Feld. Wie hat sich denn dein Ansatz so verändert? Also wenn du sagst, du kamst so ein bisschen so von dieser Bubble und, ja, jetzt interessierst du dich mehr für Mechanismen. Kannst du das so in ein paar Prinzipien, ja, zusammenfassen?
Ja, ja.
Weil du bist also, ja, auch Coach, also, ja, für, ja, alle Zuhörer, so, du, ja, coachst ja auch viele Leute.
Ja. Im Prinzip war es bei mir einfach, wie soll ich sagen, vielleicht so der bessere oder genauere Umgang mit all unseren Trainingsvariablen und wozu diese Trainingsvariablen eigentlich führen sollen. Ja, und das ist in meinen Augen, wenn du mich plump fragst, und das sage ich so gut wie in jedem Post, in jeder Story, Progressive Overload. Darüber hatten wir auch mal gesprochen. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber es war so, was war zuerst da, Huhn oder Ei?
Ja,
falls,
genau,
du dich erinnerst,
ja,
können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen.
Gerne.
Ich liebe
die Frage. Die
aber im Grunde,
Overload-Philosophie.
Alles, was ich lerne oder durch Physiologie weiß, soll ja am Ende des Tages, so kompliziert es auch ist unter der Oberfläche, soll es ja alles dazu führen, dass ich Progressive Overload erzeuge. Ob ich jetzt mit meinem Powerlifter trainiere, ob ich jetzt mit meinem Bodybuilder trainiere oder mit meinem normalen Fitness-Dude wie dir trainiere. Ich will Progressive Overload erzeugen und ich versuche, alle Variablen im Training genau darauf auszurichten. Und ich denke, mein größter Shift war einfach dieses Volumen ist eigentlich das Stichwort, um ehrlich zu sein, weil in der Outcome-Szene gibt es eigentlich nur eine Richtung und die geht nach oben, weißt du? Und nichts anderes. Und wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, wirst du schnell merken, es geht halt nicht nur immer nur nach oben, sondern oft geht es sogar oft nach unten mit dem Volumen, ja? Mhm. Und dieses, ich sag mal, dieses Jonglieren mit Frequenzen und Volumen, Übungsauswahl, das hat mich einfach durch die Physiologie, wie würdet ihr sagen hier in München, in Bayern? Bisschen gebased, so ein bisschen runtergebracht, weißt du, was ich meine? Und nicht mit diesem extremen Ansatz zu fahren, dass es nur noch eine Richtung gibt, sondern warum könnte es auch eine andere Richtung geben? Mhm. Und warum reduziere ich von 10 von 10 Leuten, die bei mir ins Coaching kommen, das Volumen? So, weißt du, was ich meine?
Warum funktioniert es?
Und warum funktioniert es plötzlich? So, mhm, weißt du? Und das kann ich jetzt halt besser auch erklären, warum das so ist. Und auch im Coaching selber, wenn ich mit Leuten rede. Ich meine, du musst wissen, und das weißt du bestimmt auch, viele, die du coach, ob es jetzt Personal Training ist oder Online-Coaching, viele interessiert es nicht so. Also mich interessiert es 10.000 Mal mehr als
unsere Kunden als, interessiert es zero. Ja,
als, also bei mir ist es ähnlich. Ich habe ein paar Interessierte, aber es ist jetzt bei keiner so interessiert wie ich. Trotzdem kann ich sehr, sehr gut erklären, warum wir wie was machen im Training und warum wie was passiert. Ja? Dieses ganze Wissen hilft mir auch deutlich, deutlich besser, Entscheidungen zu treffen, weil ich halt alle Tools parat habe. Und ich hätte gesagt, das ist was stumpf ausgedrückt? Nein, nicht wirklich, oder? Aber das ist so kurz und knapp ausgedrückt wahrscheinlich so das.
Ja, was sehr simpel runtergebrochen, also eben so auf die, die Main-Entwicklung. Aber so, jetzt redest du die ganze Zeit von, warum funktioniert es denn? Warum funktioniert denn weniger Volumen, gerade über Zeit? Also jetzt nicht nur, wie sich dein Ansatz verändert hat, sondern vielleicht für einen Athleten über eine Trainingskarriere. So, es macht ja eigentlich keinen Sinn, dass man, je fortgeschrittener man in der Trainingskarriere ist, weniger Volumen fährt.
By the way,
das ist auch zu 100% meine persönliche Erfahrung in meinem Training. Also die sieht genauso aus, was ich früher an Volumina geballert habe.
Ja.
So, und wie es mich nicht vorangebracht
hat. Heißt nicht, dass es nichts gebracht hat, oder? Du hast ja trotzdem, du bist ja ein kompakter
Typ. Ich habe Muskeln aufgebaut, so, danke, dadurch. Aber ich bin auf jeden Fall an einen Punkt gekommen, wo eben mein Fokus eine reine Volumenprogression war.
Ja.
Und es hat mir wirklich gar nichts gebracht. Also in dieser Phase bin ich relativ fett geworden, weil ich halt wollte noch mehr Muskeln aufbauen und habe dann auch dementsprechend gegessen und sehr, sehr viel Volumen gefahren. Aber ich habe in dieser Phase fast keine Gains gemacht und eben so ein paar Jahre später mit ein bisschen mehr Verständnis für die Sache und so weiter. Also ich sag das ja auch immer so, Leute, es ist übrigens auch nicht ernst gemeint, es ist absichtlich reißerisch formuliert, aber so ein Spruch, den ich in letzter Zeit immer rausgehauen habe, ist, jeder, der über zwei Sätze trainiert von der Übung, hat keine Ahnung, wie Training funktioniert. So, das ist natürlich auch auf mich und mein Trainingsalter bezogen. So, es gibt viele Leute, denen ich mehr Sätze als zwei empfehlen würde, aber für mich persönlich zum Beispiel würde es nicht so viel Sinn machen. Warum ist das so?
Also, wollen wir jetzt erst erklären, warum es so ist?
Ich hätte schon Bock, da mal auch kurz reinzugehen.
Was ich noch zu dir sagen wollte, und im Grunde ist, du machst es ja richtig. Du hast angefangen zu trainieren, du hast irgendwo angefangen. Am Anfang hatten wir alle keinen Plan.
Zero Plan.
Wir sind
alle gelaufen und habe Sachen gemacht. So.
Wir sind alle einen ziemlich ähnlichen Weg gegangen. Ja. Und prinzipiell denken auch viele, mehr ist mehr und besser. Weil, warum nicht? So, weißt du?
Das also, ist ja auch logisch.
Wenn, wenn Laie das denkt, also mich wundert es nicht, dass das gedacht wird.
Ist es ja auch so.
Ja,
es kommt ja dann wieder drauf an. Ich habe vorhin erst eine Kundin von mir geschrieben, die will einen Klimmzug können und ist frustriert, dass sie nicht vorankommt. Und in ihrem Fall ist es halt einfach so, du musst mehr machen.
Ja.
Du brauchst mehr Frequenz, du brauchst mehr Intensität und du brauchst mehr Volumen, wenn du wirklich diesen Klimmzug schaffen willst.
Ja, aber prinzipiell, dein Werdegang ist ja nichts anderes, außer du hast angefangen zu trainieren. Dann bist du an eine Stelle gekommen, wo es nicht mehr funktioniert hat. Und am Anfang funktioniert so gut wie alles. Sobald du ein bisschen mehr Spannung auf die Muskeln bringst, als sie durch den Alltag gewöhnt sind, wird es funktionieren. Und du hast nichts anderes gemacht, außer ein Plateau zu erreichen, dich hoffentlich hinzusetzen und über dein Training nachzudenken, oder? Um den nächsten Schritt zu machen. Und dann hast du vielleicht erstmal nur den Volumenweg gewählt und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ja, das war für dich damals der Ansatz, den du gehen wolltest, um zu gucken, ob es dir den nächsten Schritt bringt. Ist doch völlig cool. Dann hast du gemerkt, okay, es war nicht richtig.
Ich habe es ein halbes Jahr gemacht und meh.
Und dann hast du es in die andere Richtung probiert. Und ist doch auch völlig cool. Was ist verloren gegangen? Halbes Jahr. So, weißt du? Alle denken immer so, oh mein Gott, ein halbes Jahr. Pushen ihr Volumen immer in 50 Sätze pro Woche Bereiche und probieren nie mal die andere Richtung, was ich nie verstehe. Weil irgendwann solltest du zur Erkenntnis kommen, wie es ja scheinbar bei dir passiert ist, dass diese Richtung nicht mehr geholfen hat, sondern du bist in die andere Richtung gegangen. Und du wirst ja als Fortgeschrittener, es ist völlig utopisch zu denken, dass du nochmal diese Newbie-Gains machen wirst. Aber du kommst an einen Punkt, wo du überlegen musst, wie hole ich nochmal das Letzte raus? Wie schaffe ich es von 47,5 Kilo auf der Schrägbank, das drückst du doch, oder, mit Kurzhanteln? Bestimmt. Wie schaffe ich es, auf 50 zu kommen? Wie kann ich diesen Weg noch einschlagen? Und darum geht's doch nur. Genau diesen Weg für dich zu finden. Und mir persönlich ist es immer völlig egal, wie du das machst. Es hätte ja auch sein können, dass du zu wenig Volumen gemacht hast.
Das sagst du übrigens auch in jedem Reel. Und das finde ich auch so gut, dass du immer sagst so, Leute, es ist mir egal, was ihr macht und wie ihr es macht. Das Wichtige ist nur eben, dass
denkt drüber nach
und probiert Overload erzeugt und dass ihr vielleicht ab und zu euch hinsetzt und über die Sache ein bisschen nachdenkt
und ist
vielleicht
super,
mal was ausprobiert.
Und es ist super easy, weißt du? Es gibt so viele Leute, die pushen ihr Volumen, pushen ihr Volumen, pushen ihr Volumen und irgendwann denke ich mir immer so, warum bist du nie auf die Idee gekommen, einmal in die andere Richtung zu arbeiten? Ich meine, wir haben mehr als genug gute Leute im deutschen Raum, die dir sagen, dass das auch funktionieren kann.
Ja, so. Aber es macht halt einfach
kein Spaß.
Intuitiv, doch, es macht ultra, das kommt auch noch dazu, es macht viel mehr Spaß. Aber es ist halt nicht intuitiv, zu sagen, hey, ich mache jetzt weniger und dann, da muss man erstmal die Frage stellen, was bedeutet weniger? Also weniger von was?
Ja.
Weil nur weil du weniger Sätze machst, machst du ja wahrscheinlich mehr von was anderem. Ja. Also da spreche ich wieder aus meiner Erfahrung.
Ja.
Du hast mehr Fokus, mehr Intensität. Hm. Das heißt, du machst per se nicht weniger, du stellst nur eine Stellschraube, schraubst du runter.
Richtig.
Und dafür drehst du vielleicht andere wieder auf.
Richtig.
Und deswegen machst du auch nicht weniger, du machst es nur anders.
Du machst es anders, ja.
Und warum funktioniert es jetzt?
Erklär du uns das Effective Reps Model. Naja, ich kann es auch erklären. Im Prinzip, wenn wir jetzt nur auf das Effective Reps Model gehen, haben wir zwei wichtige Komponenten. Ich hoffe, ihr lehrt das auch so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr es auch so lehrt.
Ihr könnt mal in die Skill-Meetings reinschauen, Leute, und werdet sehen, dass, ob wir es so lernen oder nicht.
Aber die zwei Grundprinzipien von Modell sind, motorische Einheiten zu aktivieren und mechanische Spannung auf diese aktivierten Einheiten zu erzeugen. Ja? Was passiert, dann kannst du übernehmen, was passiert, wenn wir zu viel von allem machen?
Von allem machen?
Wenn wir zu viel.
Wir werden ganz müde und können nicht mehr so gut regenerieren und fühlen uns Arsch und sind nicht mehr motiviert und schlafen nicht mehr gut und haben keinen Bock mehr auf Training, weil es einfach abfuckt.
Genau, und was passiert dann? Du kannst nicht mehr so viele motorische Einheiten aktivieren. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch nicht mehr die ganz oben im Pool sozusagen, die eventuell noch das meiste Wachstumspotenzial haben.
Gerade als Fortgeschrittene.
Um dich von 47,5 auf 50 zu bringen.
Ja, ich hoffe, ich schaffe es irgendwann, die 50 Kilo Hanteln zu bewegen.
Nicht, wenn du 3x8 machst. Darüber können wir auch noch reden. Also
jederzeit.
Ja, und auf jeden Fall ist das eigentlich der grundlegende Punkt. Ein zu viel kann auch bedeuten, dass du zum Beispiel, was jetzt kommt, ist völlig verpönt von einer Seite, von den Outcome-Dudes, dass du Ermüdung erzeugst. Und wenn du müde bist, wirst du halt nicht mehr so viele große motorische Einheiten aktivieren. Und du setzt sie nicht mehr unter mechanische Spannung. Ja? Du kannst halt nicht mehr dieses letzte bisschen rausholen. Weil im Prinzip, wenn du ein Plateau erreichst, und das sage ich immer wieder, überleg dir, aus welchem Grund du ein Plateau erreichst. Du hast entweder zu viel Stimulus, der halt Fatigue mit sich bringt, oder du hast zu wenig, der dich entweder sinken lässt von der Leistung oder dich halt immer genau da hält, wo du gerade bist. Ja?
Oder beides, oder?
Also
das ist dann so, das ist, glaube ich, die Kombination, die bei vielen dann irgendwie eintritt, ist eben beides.
So, und ich denke, das ist zum Beispiel so eine grundlegende Frage, die du dir stellen kannst, wenn du ein Plateau erreichst. Bei welcher Übung oder für welchen Muskel auch immer. Könnte es sein, dass ich zu viel mache? Könnte es vielleicht sein, dass ich zu wenig mache? Und dann guckst du dir deinen Trainingsplan an und denkst einfach mal drüber nach. Ja? Könnte ich vielleicht mal eine Dreierfrequenz ausprobieren statt einer Zweierfrequenz? Könnte ich einfach mal mehr Volumen probieren oder weniger Volumen probieren? Ich meine, du warst ja mit dabei in meinem Seminar, im Weekly Net Stimulus Seminar. Es geht ja.
Shoutout, shameless plug.
Es geht ja da um nichts anderes, außer um das Hantieren von Volumen und Frequenzen. Ja? Und am Ende des Tages, wenn du nicht weiterkommst, dann musst du dich per se hinsetzen und dir die Frage stellen, warum komme ich nicht weiter? Und wie kann ich mit den Variablen arbeiten, um noch ein bisschen rauszuholen? Wirst du nochmal solche Gains machen wie von 20 Kilo auf 47,5? Nein, unwahrscheinlich. Auch irgendwo haben wir halt auch Limits als Mensch. Aber darum geht es ja später nicht. Du wirst ja trotzdem das letzte bisschen noch mal rausholen. Und wenn du mich fragst, ich gehe ins Gym genau mit diesem Gedanken. Ja? Ich will das letzte bisschen rausholen. Wenn diese 50er da liegen, die triggern mich. Ich will die bewegen. So, weißt du? Und ich will einen Weg finden.
Die wollen auch bewegt werden.
Ja, und ich will einen Weg finden, um um sie zu bewegen. Und deswegen muss ich meine Rübe einschalten. Und wenn ich einfach merke, mit dem, was ich gerade mache, laufe ich permanent gegen eine Wand, da sollte man doch ehrlich gesagt zwangsläufig mal was anderes ausprobieren, oder?
Sollte man. Also ich glaube, so diese eben die Kombination aus beiden macht es auch aus. Das heißt ja nicht, dass man nicht hart trainiert und deswegen nicht vorankommt. Aber es fehlt halt so ein bisschen was in der Umsetzung. Und du krebst quasi immer, also eben Aktivierung von hochschwelligen, großen motorischen Einheiten. Du krebst immer so, sagen wir, bei 90% rum. Ja. Das heißt, du strengst dich an und du machst sehr, sehr viel davon. Weil du sehr, sehr viel davon machst, bringt es natürlich mehr Ermüdung mit sich. Mhm. Aber du schaffst es trotzdem nie, von diesen 90% mal auf 95% zu kommen. Aber du musst dahin, damit du einen Stimulus setzt. Weil diese 90% halt für einen fortgeschrittenen Lifter keinen Stimulus mehr ausmachen. Und das ist so, das ist, glaube ich, was Leuten schwerfällt zu akzeptieren und zu verstehen, dass sie sich anstrengen, dass sie Gas geben im Gym. Aber das halt so, dass sie es nicht smart genug machen, dass es wirklich für einen Stimulus sorgt, an dem man sich dann wieder anpasst und der einen noch weiter voranbringt. Und das verstehe ich, weil man ist ja auch emotional investiert in in das Training und du willst nicht hören, dass du dir den Arsch aufreißt, aber du es halt irgendwie nicht richtig machst, weil du in Anführungszeichen zu viel machst, weil eben ich glaube, das ist sehr wichtig, wo wir vorhin schon drauf gekommen
sind. Also du kannst zu viel machen. Es gibt auch mehr als genug Leute, die trainieren einfach komplett für die Tonne, ohne alles sozusagen. Ja, aber davon gibt es auch einen sehr, sehr großen Teil.
In der Diskussion bin ich immer so, es gibt nicht viele Leute, die zu hart trainieren.
Ja.
So.
Aber es ist
sehr
es,
wenig Leute.
Ich meine, das, was du aussprichst, ist komplett richtig. Die Leute verbinden mit weniger Volumen, weil das ist, und das kam eindeutig durch die Science-Welt, Volumen ist der heilige Gral.
Das darf. So wurde ich sozialisiert bei MTMT, als ich angefangen habe.
So war es bei mir auch.
Volumen.
100
Volumen.
Pro.
Shoutout Max, mein alter Kollege, der hat immer nur so, jetzt wieder Volumen, wir ballern.
10x10. Fucking German. 3x8, 10x10.
Oh mein Gott. Ist noch schlimmer als 3x8 übrigens, 10x10.
Und der heilige Gral ist halt genau das, nur Volumen. Und du hast völlig recht, sobald du sagst, versuch's einfach mal mit einem Satz weniger, kommt sofort, mache ich dann genug? Ich meine, am Ende des Tages kann ich auch.
Dann würde ich die Frage stellen, wie machst du diese zwei Sätze?
Ja, 100%. Und witzig ist ja, dass deine Trainingsintensität eigentlich sogar fast eher steigt. Ja? Weil du beobachtest das bei so gut wie jedem. Wenn jemand ein 4x12 Leg Press dastehen hat, dann halten sich die meisten Leute, ob sie es hören wollen oder nicht, von Anfang an ein bisschen zurück. Ja, es ist wie, als würdest du einen langen Marathon laufen. Das Ende ist nicht in Sicht.
Wir sind ja auch nicht doof. Also wir antizipieren ja, wir wissen ja, was kommt. Und unser Gehirn funktioniert ja eigentlich immer antizipatorisch.
Ja, so. Und viele halten sich dann schon zurück. Und was sehr, sehr oft passiert ist, und das kriegst du halt auch immer als Feedback, und glaub mir da jetzt einfach mal, ich habe mit schon ein paar Leuten zusammengearbeitet, du kriegst immer dasselbe Feedback. Ey, jetzt wo wir auf 2 Sätze gegangen sind, oder vielleicht auch mal 1 Satz, Junge, ich gehe da ran und ich hole alles raus. Es ist eine komplett andere Einstellung. Ja, und es ist auch verständlich. Wenn ich ein 5x12 vor mir hätte, jetzt ist aus 4x12 schon 5x12 geworden, dann würde ich mich wahrscheinlich, also ich hätte wahrscheinlich auch im Kopf so, 5 Sätze Leg Press jetzt, dafür habe ich wahrscheinlich nicht mal die Zeit, so, weißt du? Und die Intensität leidet oft, ehrlich gesagt, darunter. Aber irgendwie geht das zumindest noch nicht so flächenübergreifend in die Köpfe rein.
Das sind dann auch so Faktoren, also finde ich schön, dass du das mit reinbringst, weil das ist halt so einfach die Psychologie, die auch dazu gehört. Und die sollte man halt auch beachten. Darüber wird immer sehr, sehr wenig geredet, auch so in den Science-Based-Kreisen und so den typischen Talking-Heads im Internet. Aber natürlich ist es so. Und das sind dann auch so Sachen, wo ich mich dann oft frage, so fehlt euch Erfahrung im Coaching mit Menschen, weil ihr einfach nicht wisst, wie Leute reagieren auf Sachen so. Ich meine, ich habe jetzt 10 Jahre Leute trainiert und trainiere halt auch selber schon seit, keine Ahnung, ein paar Jahren. Weiß gar nicht, wie viele es sind. Nicht so lange wie du. So früh habe ich leider nicht angefangen. Und es sind eben, das sind Faktoren, die sollte man auch mit beachten. Ja. Motivation und, weil Ermüdung ist ja nicht nur irgendwie, keine Ahnung, die Akkumulierung von Calcium-Ionen oder whatever, was auch immer das bedeutet, sondern Ermüdung ist auch einfach so halt hast du noch Bock und wie viel Bock hast du und was macht es mit dir, wenn du deinen Trainingslog oder deinen Trainingsplan aufschlägst und da steht, heute muss ich viermal so, dreimal so, bla bla bla. Also,
was passiert denn, wenn du jemanden, der sonst ein 4x12 gemacht hat, wenn du ihm sagst, Kollege, wir machen heute nur einen Satz, der holt raus, das hast du noch nie gesehen.
Der Krebs nicht bei 90% Aktivierung.
Warum? Weil er Angst hat, weil er halt nicht sein 4x12 macht. So, weißt du, er hat Angst, was liegen zu lassen. Und das zeigt ihm dann wiederum, was er wirklich aus einem Satz rausholen kann. Ich sag jetzt nicht, dass er 10 Reps mehr macht, aber 2-3 sind dann durchaus schon mal drin. Und ein Punkt, den du angesprochen hast, weil ich habe den, glaube ich, in den letzten 2 Podcasts, die ich gemacht habe, gesagt, Motivation ist ein Riesenfaktor. Motivation
ist der Nummer-1-Faktor.
Ist so ein Riesenfaktor für die Aktivierung motorischer Einheiten, was wir letztendlich haben wollen. Ja, wenn du ins Training gehst und nicht motiviert bist und Halbgas machst, ich sag nicht, dass du immer zu 110% motiviert sein musst, ja. Aber wenn deine Motivation sinkt, deine Motivation hat so einen Einfluss auf deine Aktivierung und auf deine Belastungstoleranz, das unterschätzen viele, ja. Wie wichtig es sein kann, als Personal Trainer neben jemanden zu stehen und zu sagen, go, so, weißt du, oder was auch immer du schreist, wenn du ein Personal Training machst.
Geh mal. Ja, also ich würde sogar sagen, es ist der Faktor.
Völlig unterschätzt.
Ja.
Völlig unterschätzt.
Und niemand redet drüber, also vor allem niemand von den Leuten, die eigentlich sagen, dass sie irgendwie das Verständnis für Hypertrophie und Muskelaufbau und so verbessern wollen und dann immer Science hier, Science das. Und da kommen wir natürlich auch zu einem sehr, sehr großen Problem generell der Sportwissenschaft.
Jetzt kommt's.
Dass einfach eine Vernetzung der Disziplinen fehlt. Mhm. Also alleine, ich meine, ich habe vorhin angesprochen, es ist kein Crossover da zwischen biomechanischem Verständnis und Verständnis für Studiendesign, für Hypertrophie. Bring da auch noch mal ein bisschen Psychologie mit rein. Bring ein bisschen einfach nur Verständnis, nur Akzeptanz, dass Motivation vielleicht eine Rolle spielt, vielleicht sogar eine extrem große Rolle spielt, wie du gesagt hast. So, bring mal diese Sachen mit rein. Ja. So, weißt du, in der Physio-Bubble, in der wir uns auch sehr viel bewegen, so, da wird immer vom biopsychosozialen Modell gesprochen. Mhm. Und das wird dann immer auf Schmerz bezogen. Und ich bin immer so, hey Leute, alles ist biopsychosozial, was mit Training zu tun hat. So, wir sollten dieses Verständnis, dieses ganzheitliche Denken auch auf sowas wie Hypertrophie anwenden, weil wir mit Menschen arbeiten und Menschen, auch wenn es dumm klingt, aber Menschen sind halt immer biopsychosozial. So, wir sind halt fucking komplexe Organismen.
Thema Motivation. Wenn ich bei meiner Bachelorarbeit mit den Leuten im Gym gewesen wäre, während der Intervention, dann wären die beim Posttest nicht umgekippt. So, weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist ein wichtiger Teil.
Ja, klar.
Es wäre was viel, viel Besseres rausgekommen. Deswegen, eine gut angelegte Studie sollte natürlich mit Versuchsleiter im Gym sein oder im Labor oder was auch immer, wo jemand beisteht. Ich meine, ist es ja heutzutage. Also gute Studien, die werden überwacht. Ja, das ist jetzt nicht meine Bachelorarbeit. Meine Bachelorarbeit ist da eher die Ausnahme. Aber es ist halt auch wichtig, ja, ob da ein Versuchsleiter steht, der die Person auch motiviert oder nicht. Weil wenn du eine sportwissenschaftliche Studie machst, alle denken, dass da solche Leute wie, weiß nicht, sag, wie du oder wie ich oder wie sonst irgendein Sportler sind. Nein, da machen ganz normale Menschen mit. Die haben teilweise noch nie eine Hantel bewegt, so, weißt du?
So und so viel trained individuals, in Anführungszeichen. Ja. Und dann auch immer so, okay, passt. Sind trained individuals, alles klar.
Trained individuals, 3 Jahre Trainingserfahrung und machen nach 6 Wochen Training irgendwie 10% Hypertrophie-Gains und 50% Kraft-Gains. Was haben die in den letzten 3 Jahren gemacht? Also, ne, das kann man so und so auslegen.
Yep.
Wird aber auch besser. Es wird alles besser. Das muss man auch fairerweise sagen. Auch durch Social Media, selbst wenn ich überhaupt kein Fan bin von so Leuten wie ein Milo Wolf oder die ganze Riege, ich bin kein Fan davon. Ich kann das ganz normal, ich bin kein Fan, wie sie es machen bei Social Media und so, wie sie Science vertreten. Aber was man ihnen auch zugute halten muss, ist, sie kriegen trotzdem Leute in die Studien rein. Teilweise, ich habe Studien von denen gesehen, wo die auch Bilder von den Probanden hatten. das waren trainierte Probanden. Ja. Ja, die sahen gut aus. Die sahen besser aus als wir. Nicht, dass wir mega krass aussehen.
Wie, die aber sahen besser aus als wir? Moment, hey, Thomas.
Jetzt, okay, also. Ich nehme es zurück. Die sahen besser aus als ich. So, trainierter. So, also auch das wird besser. Auch dadurch wird eigentlich das gesamte Feld, egal wie es zustande kommt, aber es wird besser. Ja, ja. Du kriegst echte trainierte Probanden in die Studien rein, weil halt Social Media auch dafür sorgt, dass halt Leute doch auch Bock haben, vielleicht auch wieder Sport zu studieren. Und allein deswegen gehen solche Leute dann auch in die Studiengänge, die besser trainiert sind, die dann verpflichtet sind, bei den Studien mitzumachen. Sonst schaffen die ja Studium nicht.
Die von vornherein bessere Fragen stellen. Also jetzt ja, ja. Ein kleines Beispiel. Ich habe einen Shoutout Noah, spielt mir Basketball, ist jetzt oder hat jetzt gerade sein erstes Semester Sportstudium hinter sich.
Ja.
So, und der fängt gerade an zu studieren und der stellt mir Fragen, wo ich mir denke so, yo, das sind Fragen, die konnte ich noch nicht mal, als ich meinen Bachelor fertig hatte, formulieren, weil mir das Verständnis gefehlt hat.
Ja,
so, der beschäftigt sich mit den Themen, so, der folgt uns, der folgt dir übrigens.
Auch nice, danke
auch,
Noah.
Ist auch großer Fan. und der kann Fragen stellen, wo ich mir denke, so, fuck yes.
Und das,
so, wenn der mal eine Studie macht, auch wenn es nur eine Bachelorarbeit ist,
genau.
Dann wird der wahrscheinlich eine legitime Studie machen. Ja. Und ich hatte die Skills und das Verständnis, auch 2 Jahre nach meinem Bachelor noch nicht, solche Fragen zu stellen.
War bei mir ganz genauso.
Also von daher, da passiert sehr, sehr viel. Ja. Und ich glaube, dass gerade jetzt so eine wahrscheinlich, hoffentlich, eigentlich geht es gar nicht anders, eine Generation auch kommt, wenn die da reingehen und dann ein paar davon werden auch in der Forschung landen.
Ja.
So, dann dauert es nochmal 10 Jahre und dann dauert es nochmal 10 Jahre. Ja. Aber dann irgendwann, aber dann werden wir richtig gute Ergebnisse, richtig gute Daten haben und unser Verständnis wird wirklich einen Schritt machen. Aber das wird halt noch dauern, da muss man geduldig
sein. Freut mich mega zu hören, sowas so, weißt du? Ich meine, bist du ja und auch ich irgendwo auch Teil von, ja? Ich meine, wenn er von dir zum Beispiel lernt und dich anregt, etwas zu lernen und besser darin zu werden, um Fragen zu stellen. Das macht ja am Ende des Tages alles besser. So wie du gesagt hast, er fuckt sich jetzt schon rein, er ist jetzt schon ein Brain oder stellt zumindest die richtigen Fragen. Er muss ja jetzt noch kein Brain sein, so, weißt du. Darauf aufbauen wird er gute Studien machen und so läuft es so, weißt du. Und irgendwo, so schlecht man Social Media ja immer redet, vielleicht hat es ja doch irgendwo was Gutes, so, weißt du.
Hat es auch, also eben. Auch da, mei, es gibt positive Dinge und negative Dinge. Genauso wie dieser ganze super alberne Beef zwischen den Hypertrophie-Camps, eben den mechanistischen und den Outcome-Dudes. Also das ist ja Kindergarten, wirklich.
Ja.
Also man kann nur so daneben stehen, sich das angucken und drüber lachen, aber dann muss man eigentlich auch ein bisschen weinen, dass es so ist.
Manchmal schon, ja.
Aber langfristig hat es dann doch was Gutes, weil eben irgendwie diese Reibung, die da entsteht, natürlich dazu führt, dass irgendwie das Verständnis und das Wissen wahrscheinlich langfristig wieder gesehen besser wird.
Es ist 100% so, weil ich sag mal, so vor 4 oder 5 Jahren, ich meine, so jemanden wie Chris Beardsley gibt es eigentlich schon richtig lange. Der scheint schon richtig lange in seinem Keller zu sitzen und Texte zu schreiben. So, weißt du, den gibt es ja eigentlich schon viel, viel lange. Aber ich hätte so gesagt, seit 3, 4, 5 Jahren ungefähr ist es deutlich mehr in den Vordergrund gerückt. Und du siehst ja auch, dass dieses ganze Physiologie-Gebrabbel auch immer mehr Einzug erhält. Ja? Auch die Outcome-Guys beschäftigen sich jetzt damit. Ja?
Müssen sie, weil sie sonst bald nicht mehr relevant sind.
Ja, ja. Wenn du eine Studie liest und die Discussion liest, wirst du viel, viel mehr Begrifflichkeiten wiederfinden, die sich auf Physiologie stützen. Und es greift ja jetzt trotzdem alles ineinander, selbst wenn sie sich bekriegen, so, weißt du? Von mir aus bekriegt euch, solange wir am Ende alle besser werden. Cool, so, weißt du? Weil ich denke immer,
das ist ein notwendiges Übel, damit die Branche und das Feld vorankommt.
100 Pro, ja. Ich meine, am Ende des Tages, solange die Leute dran sind, besser zu werden und weil ich sag ja immer für mich gesprochen, ich bin biased in manchen Sachen. Das will ich gar nicht unter den Teppich kehren.
So funktionieren Biases.
Ich sag immer, am Ende, ich will die Wahrheit wissen und nicht meine Wahrheit. So, verstehst du, was ich meine? Hm. Ich will, und solange jeder mit dieser Einstellung rangeht, denke ich zumindest, werden auch alle besser. Weißt du? Nicht nur das, was ich mache, ist richtig und die einzige Wahrheit und nur das sollte man sich anhören, sondern wir sollten alle zusammen nach der Wahrheit suchen, so, weißt du, und nicht nur nach der jeweiligen Wahrheit. Und wenn sich alles irgendwann dahin entwickelt. Es wird noch ein bisschen dauern, weil momentan die Camps sind schon gut am Schießen.
die Fronten sind sehr, sehr verhärtet. Ja.
Aber wenn es da hinkommt, dann freue ich mich. Solange wir am Ende schlauer werden, alle zusammen, ist gut.
True. Wie ist es eigentlich in der deutschsprachigen Szene? Also, weil da kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich folge da nicht wirklich vielen Leuten, du auch nicht, oder?
Nee. Ich hatte letztens einen Call, da hat mich jemand gefragt, welchen Leuten ich folge auf Instagram. Und auch welchen deutschen Leuten spezifisch. Mhm. Und ich habe halt ehrlich gesagt, was Hypertrophie angeht, ich folge niemanden. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, vielleicht gibt es Leute, die sind mega gut, die gibt es bestimmt, so wie es auch immer Coaches gibt, die mega gut sind, aber noch einfach nicht bekannt sind. So. Ja. Aber mir wird jetzt per se niemand einfallen, wo ich mich hinsetzen würde und sagen würde, boah, von dem kann ich zum jetzigen Zeitpunkt mehr krass viel lernen. Welches Buch ich immer mega, mega gut fand, und ich habe immer gesagt, ist Chris Beardsley auf Deutsch, und das sage ich auch bis heute, von, ich weiß nie, wie man den Nachnamen ausspricht, Marco Teugo oder Marco Tuigo, weiß ich nicht.
Wie schreibt man den?
T-O-I-G-O, glaube ich. Okay. Tuigo. Aber ich weiß nicht, ob es Teugo oder Tuigo heißt. Also einer der wenigen, die ich sehr, sehr oft lobe, weil er hat das Buch Muskelrevolution geschrieben. Komplett underrated, das Buch. Also deutschsprachig. Er weiß absolut, wovon er spricht.
Hol dir mal Affiliate-Code für das Buch, weil das werden jetzt bestimmt ein paar Leute sofort bestellen.
Vielleicht sieht er es. Ich habe schon mega oft empfohlen, fast in jedem Podcast. Und ich sage, wenn man so den Einstieg haben möchte, gerade auch was Physiologie angeht, in diesen Bereich, denke ich, ist das der beste Anlaufpunkt. Insgesamt ist es schwer, sich in dieses Thema einzuarbeiten, weißt du, weil du wirst halt direkt mit Begrifflichkeiten bombardiert. Irgendwo braucht man so zumindest so ein bisschen Verständnis. Also ich sage nicht, du liest die erste Seite und er fängt dann mit den absoluten Basics an. So ist es leider nicht. Aber ich kann das Buch trotzdem nur empfehlen. Absolut Hammerbuch. Und das ist so der einzige Deutsche, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht mal, ob es ein Schweizer ist. Weiß ich nicht. Aber das ist so der, den ich empfehle. Und speziell auch das Buch Muskelrevolution von Marco Teugo oder Tuigo. Kann ich nur empfehlen. Ja. Sollte jeder im Schrank stehen haben, der ein bisschen mehr in diese Richtung arbeiten möchte.
Ich finde so, da musste ich gerade dann denken, diese ganzen physiologischen Basics und so, ich glaube, ein Problem ist auch, wie abstrakt die Dinge werden, sobald man ein bisschen mehr reinzoomt.
Mhm. Ja.
Weil, also zum Beispiel so, alle reden von mechanischer Spannung. So, was ist eigentlich mechanische Spannung?
Verstehen die wenigsten. So. Absolut. Ja, weil du es vorhin gesagt hast, Calcium Ion Fatigue. Ich mache nächste Woche ein sehr, sehr cooles Reel zusammen mit Michel Kühn oder Kuhn. Tut mir leid, ich weiß nicht, ob es Kühn oder Kuhn ist.
Scheint es mit Namen nicht so gut zu sein.
Kennst du vielleicht, mit dem mache ich, oder habe jetzt ein Reel gemacht, ich muss nur noch schneiden, zu Calcium Fatigue. Und da gehen wir in 60 Sekunden, wie wir es halt immer machen, so ein bisschen rein in Calcium Fatigue und erklären, welche Facetten Calcium Fatigue hat. Ja? Die meisten Leute hören Calcium Fatigue und dann hört es auf, so, weißt du? Aber Calcium Fatigue hat wirklich viele Facetten, viele Ebenen, auf wo Calcium Fatigue wirkt im Muskel peripher, so, weißt du? Es sind verschiedene Anlaufstellen im Muskeln, die dazu zum Beispiel zur Ermüdung führen können. So wissen die meisten aber nicht, weißt du? Und naja, ich werde mein Bestes geben, wie immer, um das nahe zu bringen.
Respekt übrigens dafür, also weil ich eben auch Content Creator bin. Weiß ich, wie fucking viel Aufwand und Arbeit du in so ein Reel steckst.
Ja, das
in 60 Sekunden.
Leider war, ja.
Teilweise sogar in Story-Posts, also Hut ab.
Ja,
danke. So, du lädst ja auch regelmäßig Story-Posts hoch, die eigentlich Feed-Posts sein sollten, so ungefähr.
Ja,
so, und dann liest man sich das durch und ich weiß immer so, okay, das ist so, das ist jetzt so eine kurze Story, aber du saßt da wahrscheinlich
so eine Stunde. Also für so einen Story-Post brauche ich meistens 30 bis 60 Minuten. Das ist tatsächlich völlig richtig. Und für Reels ist halt unterschiedlich. Aber es kann schon mal 2 bis 4 Stunden dauern. Je nachdem, so, weißt du, welches Thema, wie viel ich. Ich meine, heutzutage ist es zum Glück so, ich habe eine echt gute Bibliothek in der Birne. So. Also wenn ich ein Thema habe, dann weiß ich schon, wo was steht und wo ich es herziehen kann. Hm. Ich muss es im Grunde nur so ein bisschen zusammenwürfeln. Also Reels jetzt sind viel, viel schneller als früher. Aber ich meine, schnell ist auch relativ. Ja. So 1-2 Stunden kostet es mich dann trotzdem. Aufnehmen, Abbildung ausschneiden. Ich bin auch jemand, ob es mir die Leute glauben oder nicht, aber ich denke wirklich viel nach über jeden Satz, den ich sage und den ich schreibe. Ich bin ich brauche lange manchmal für einzelne Sätze, um ihn so auszudrücken, wie ich ihn ausdrücken möchte, damit auch noch ein bisschen so diese Neutralität bleibt, ja, und es nicht so absolut klingt, was es wahrscheinlich auch sein sollte. Und ich mache mir schon sehr, sehr viele Gedanken und ich glaube, die meisten, du bist jemand, der das versteht, weißt du? Ob es jetzt Reels generell ist oder zum Beispiel so einen Text zu schreiben.
Ein kleines Wort, eine Formulierung in einem Satz kann die Richtung und Bedeutung
absolut
von diesem Satz, also
absolut,
ob du ist oder könnte benutzt.
Ja, absolut.
Ja.
Weißt du, und egal, ob ich meine Reels jetzt einspreche oder so einen Infopost mache in der Story, da fließt echt Zeit rein. Also ich habe damit schon viel zu tun.
Kleiner Appell nochmal an alle, die zuhören an der Stelle. So, ich glaube, man vergisst es oft, wenn man einfach nur so durch die Gegend scrollt und auch wenn man sich irgendwie Content anschaut. So, das Mindeste, was man tun kann, ist seinen Support und seine Liebe zeigen, indem man ein Like da lässt und vielleicht auch ein kurzes Kommentar oder den Post sogar speichert. Das sollte man nicht vergessen, weil die Leute, die man konsumiert, egal was für ein Content, die stecken da oft sehr, sehr viel Zeit und Energie und auch Liebe in diese Posts, die man eben mal so kurz konsumiert oder.
Den Leuten, denen ich zum Beispiel folge, da mache ich genau das, was du sagst, weil ich genau weiß, wie viel Arbeit das ist, eine Studie allein zu lesen, zusammenzufassen, eine Grafik zu machen und das noch in den Kontext zu bringen. Das ist echt, das ist wirklich viel Arbeit. Die Leute unterschätzen das. Ja? Wenn einer so eine Infografik postet, da steckt echt viel Arbeit hinter. So.
Also Chris Beardsley ist ja der Infografik
King. Zum Beispiel. Ich meine, du hast auch noch andere sehr, sehr gute Leute. Und du hast teilweise Leute in der Szene, die machen es klingt vielleicht hart, aber die machen Studium irrelevant. Weißt du? Die geben dir so gute Infos in 60 Sekunden. Die kriegst du nicht in 6 Semestern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich mach beides. Ich habe beides durchlaufen. Weißt du? Und du hast online so krasse Quellen, wo du lernen kannst. Die Leute verstehen teilweise nicht, was sie stellenweise für Content, für Infos dort bekommen. Die sind einfach krass. So, und da steckt super, super viel Arbeit hinter. Deswegen, nett, dass du es sagst. Immer mal liken oder was Nettes dalassen.
Ich sag das ja immer wieder, weil auch das weiß ich aus eigener Erfahrung. Seitdem ich selber Content Creator bin, bin ich da natürlich viel bewusster und eben verteile auch irgendwie viel mehr so diese Online-Liebe. Davor bin ich auch einfach nur, habe ich einfach nur durchgescrollt. Und auch wenn ich was gut fand, habe ich es vielleicht nicht mal hinbekommen. Einfach nur, weil es nicht in meinem Kopf irgendwie drin war, habe ich es nicht mal hinbekommen, irgendwie auf Like zu drücken. Ich habe noch eine Frage, weil das ist so, ich habe ja gerade davon geredet, so wie abstrakt oft die Physiologie wird, ab einem gewissen Punkt, so dieses Beispiel eben, die Calcium-Ionen und so weiter. Was für mich immer so eine Grenze ist, gerade wenn es um Hypertrophie geht und Physiologie geht, ist so, wenn es um Mechanotransduktion geht, so ist es aus.
Wow.
Weil das ist eine magische Barriere. Das ist dann so, und warum funktioniert das alles am Ende? Also wie, weißt du, wie so mechanische Spannung? Weil am Ende sind es doch biochemische Signale und Kaskaden. Ja. Und dann ist immer so, weil Mechanotransduktion. So, hast du dich da mal irgendwie tiefer mit beschäftigt? Nee. Hast du
Tatsächlich.
Oder ist es für dich auch einfach so ein magisches Ding, wo man nicht so wirklich weiß, wie es funktioniert?
Ja, also es wäre schon sehr lobenswert, wenn die Leute bis dahin kommen. Also bis dahin ist es schon ein weiter Weg.
Ja.
nein, da fehlt dann auch mir das Wissen. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwann so der nächste Schritt, auch bei mir, da quasi noch den Schritt zu machen. Aber ich sag mal so, mechanische Spannung, Mechanorezeptoren bis dahin und dann Proteinsynthese.
Genau, und dann ist das so, eine Blackbox irgendwie und dann,
Ja, wenn es dann nochmal so
fertig
chemisch wird, Hormone vielleicht noch so weiter.
Mhm.
Nee, da bin ich auch ganz ehrlich zu dir. Das habe ich auch kein Problem mit zu sagen. Da ist dann auch meine Grenze quasi.
Das ist ja auch die Sache, man muss es ja auch nicht verstehen, um zu verstehen, wie das Training für mehr Hypertrophie idealerweise passiert ist.
Ja.
Weil sonst könnte man ja immer verargumentieren, aber du verstehst ja gar nicht die Ebene und die Ebene und die Ebene. Und irgendwann bist du bei, keine Ahnung, Stringtheorie angelangt und bist so, wie, du verstehst Stringtheorie nicht?
Ja. Du musst ein schlechter Coach sein. Aber du sprichst mir aus der Seele, weil
du verstehst keine Quantum Mechanics, du musst ein schlechter Coach sein.
Ich hatte das gerade noch letztens in einer Story, wo ich im Prinzip mehr oder weniger das Gleiche gesagt habe. Pass auf, du musst nicht verstehen, welche Wege es von Fatigue im Detail gibt. Ja? Für dich als Coach, als guter Coach, reicht es oft schon zu verstehen, dass es Fatigue gibt. Dass sie dich hindern kann an Leistung, an Performance. Musst du alles auseinandernehmen können? Musst du wissen, dass es ZNS-Fatigue gibt, dass es Fatigue auf Rückmarkebene gibt, dass es wie Peripher-Fatigue aussehen kann? Ja? Wenn du schon mal die Begrifflichkeiten kennst, wow, cool, super, so, weißt du, musst du dann noch weitergehen und diese erklären können, wie die zustande kommen und so weiter. Ich mag's, deswegen beschäftige ich mich damit. Ich sag aber nicht, dass du das brauchst, um ein guter Coach zu sein. Für dich als guter Coach sollte klar sein, dass es Fatigue gibt und du das ernst nehmen solltest, weil es kann dich halt auch hindern an deinem nächsten Schritt. Weißt du? Aber was da genau abgeht, musst du nicht zwangsweise wissen.
Ich würde sogar argumentieren, dass es oft was Negatives sein kann, wenn man da zu tief in dieses Rabbit Hole reinfällt. Gerade wenn man vielleicht noch nicht so die Skills sich angeeignet hat, um die Dinge irgendwie für sich einordnen zu können und eben priorisieren zu können, dass man sagt so, okay, das interessiert mich, das finde ich geil, aber ich mache nicht meine Trainingsphilosophie und meine Praxis davon abhängig.
Ja.
So, es ist irgendwie nice to know, weil ich ein Nerd bin, aber am Ende hat es eigentlich keinen Einfluss so wirklich auf die Praxis und deswegen bin ich auch immer so, ich meine, dafür gibt es ja dann auch Leute wie uns, sage ich mal, dass wir diese Komplexität irgendwie versuchen besser zu verstehen. Wir haben es auf dem Schirm, aber das, was halt weitergegeben wird nach außen, sind dann halt doch eigentlich simple Sachen, weil, also da sind wir wieder beim Thema Hypertrophie und das sage ich immer wieder, ist unfassbar simpel.
Es ist, mein Coaching ist simpel, weil ich bürde mir die Arbeit auf mit allem, was im Hintergrund passieren kann, körperlich. Aber bei meinem Kunden kommt das easy an. Und das Training meines Kunden sieht nicht super spektakulär aus, aber es ist erfolgreich. Ja. So, weißt du? Weil ich versuche, das vermeintlich sehr Komplexe einfach runterzubrechen und es aufs Wesentliche zu bringen in der Praxis. Und
Hantel muss mehr schwerer werden über Zeit.
Und ich meine, du machst einen riesen Fass damit nochmal auf, dass viele genau nicht diesen Spagat hinbekommen zwischen, ich bin jetzt Heinz und ich gehe trotzdem ins Training und reiß mir den Arsch auf. Ja, dann kommt so, fuck, das war eine API 10, ich werde jetzt so viel Calcium-Fatigue anhäufen, dass ich 2 Tage nicht mehr trainieren kann. So, nein, das wird nicht passieren. Also, weil dieser Spagat ist ja wirklich, den viele, viele nicht schaffen. In der Planung versinken und das Training komplett vergessen. Ja.
Das Gleiche erleben wir auch im Bewegungs- und Biomechanikbereich. Ja. Das ist 1:1 das Gleiche. Leute lassen sich lähmen von Wissen über, ja, aber die Bewegung fördert doch dann diese Bewegungsoption und da kriege ich mehr Länge dort. Und also die Sachen, mit denen ich mich super gerne beschäftige. Ja. Aber es ist genau das Gleiche. So, wenn dich das davon ablenkt, dass du halt einfach dich im Training anstrengst, dann ist es nicht nur irgendwie, also dann ist es absolut was Negatives am Ende.
100 Pro.
Dann lähmt dich dein Wissen und hält dich davor ab, deine Ziele zu erreichen, beziehungsweise deine Kunden und Patienten so gut zu betreuen, wie es halt, wie du es könntest.
In welchem Winkel mache ich ein Iliac Pulldown? So, dann sitzen die Leute jahrelang vor dieser Frage und haben immer noch nicht an diesem Gewicht gezogen. Weißt du, was ich meine? Das ist so.
Soll ich den Ellbogen mehr jetzt also nach unten oder kann ich den auch ein bisschen nach hinten ziehen?
Am Ende wird es dir eh niemand sagen können, ob das jetzt gerade perfekt ist oder nicht. Du hast einen ungefähren Maßstab, den versuchst du ungefähr immer gleichmäßig zu hitten, damit dein Training einen gewissen Standard hat. Und das legst du einmal für dich fest und dann fängst du an diesem Gewicht zu ziehen. Bis du irgendwann es nur noch sehr, sehr schwer bewegen kannst. Ja, aber so ist es doch.
Ja.
Weißt du, die fragen dann auch in meinem 100. Q&A, was jetzt der beste Winkel ist. Weißt du, ob es jetzt 90 Grad sind oder 89 Grad sind, ist wahrscheinlich komplett egal. Hast du schon über Monate an diesem Seil gezogen oder nicht? Nein, haben sie nicht. Und das Training fällt unter den Tisch.
Hast du fest am Seil gezogen? Ja.
Also, ja.
Das ist...
Macht ihr das nicht? Du machst das doch, oder? Mit euren Praktikanten. Dass du ihnen erstmal beibringst, hart zu trainieren, oder?
Es ist immer, also ich probiere genau das.
Ja, so. Geh erstmal trainieren.
So, immer so, das, immer das Erste.
Erstmal
die Frage stellen, wenn ein neuer Praktikant kommt, hast du schon mal trainiert? So?
Ja.
Also offensichtlich hat er schon mal trainiert, damit er schon mal
ein bisschen... Hast du schon mal richtig trainiert.
Damit er schon mal getriggert ist und so. Und dann also wir eben, wir erleben es einfach genau das Gleiche in einem anderen Kontext. Da ist der Fokus dann eben irgendwie, wir sind ja immer schlecht in Formulierung finden, keine Ahnung, biomechanisch anspruchsvoll und wertvoll zu trainieren und eben so zu trainieren, dass man seine Bewegungsoptionen erweitert und so weiter. Alles cool, ist Teil unserer Philosophie, ist ein sehr großer Fokus in meinem eigenen Training, aber trainierst du auch eigentlich?
Trainier hart, ja.
Weil auch, da habe ich mit Andi in der letzten Podcast-Folge auch mal wieder kurz drüber geredet. So dieses hart trainieren ist eigentlich redundant, weil trainieren bedeutet ja per Definition, dass du besser wirst.
Ja.
Das heißt, ohne das hart ist es kein Training, sondern es ist irgendwas anderes. Du bewegst dich irgendwie und also ich weiß nicht, wie man es da nennt, aber dann ist
nicht,
es eigentlich
nennt.
Kein Training.
Routine, Standard. So. Also ich weiß, was du meinst. Vergessen heutzutage leider mega viele. Nicht alle, aber viele. Ja, streng dich an. Es war halt so, ich muss gerade überlegen, in welchem Jahr das war, als ich noch im McFit trainiert habe.
Damals.
Als ich so zwischen 16 und 18, also knapp unter 20 Jahre her, war ich im McFit angemeldet, bin ich immer nach meinem Basketballtraining hingegangen, um noch zu trainieren.
Catch a pump,
wichtig. Weißt du, wie die Leute trainiert haben? Junge, die haben einfach Bank drücken, go. Pack immer mehr drauf und trainier.
Genau so habe ich trainiert.
Ja, genau so habe ich auch trainiert.
Keine Ahnung, wie viele Jahre meiner Trainings.
Absolut.
Und ich bin heilfroh, dass ich so trainiert habe.
Und soll ich dir was sagen? Die Leute sahen echt gut aus. Also da waren schon ein paar stramme Leute bei. Ich will nicht sagen, dass das alles richtig war, aber die Grundvoraussetzung war, ins Training gehen, Bock haben, motiviert zu sein und sich anzustrengen. So, ob jetzt alles perfekt war oder nicht.
Interessiert am Ende niemanden. Also es ist auch immer so, keine Ahnung, ich habe mich halt einfach in meinem Fitnessstudio am Ende von jedem Training in die Seithebemaschine gesetzt, habe NTV geschaut, weil der Fernseher hing direkt vor der Seithebemaschine und habe da 3 Sätze all out geballert. Also weißt du, wenn Leute dann so fragen, so, warum hast du große Schultern und große Traps? Nicht, weil ich die perfekte die perfekte Widerstandskurve mit Cuff, Cable, Lateral Raises irgendwie mache. Nein, sondern weil ich mich am Ende von jeder Session, als ich, wie alt war ich da, 18, 19, mich in die fucking Seithebemaschine gesetzt habe, die bestimmt von der Konstruktion her alles andere als optimal war und von der Widerstandskurve.
Ja.
Aber ich bin da halt einfach 3 Sätze lang ans Limit gegangen, das habe ich jedes Mal gemacht und meine Schultern
sind
gewachsen.
Und ich könnte heute sogar wahrscheinlich erklären, warum es funktioniert hat und warum das Widerstandsprofil doch gar nicht so schlecht war.
Das könnte
weil
ich auch.
Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe bei Instagram reingeguckt und habe wieder von irgendeinem Dulli so einen Text unter ein Seithebe-Reel bekommen, dass ich ja nicht wüsste, wie das Kraftprofil der seitlichen Schulter aussieht. Und ich dachte, ich war kurz davor zurückzuschreiben, du würdest ums Verrecken nicht wissen, wie das Kraftprofil der seitlichen Schulter aussieht. Und dann brauchst du mir auch nicht erklären, warum Seitheben mit Kurzhantel schlecht ist. Ist es nicht. Ich erkläre es in meinen Reels, im Gegensatz zu dir. So, weißt du? Und es ist immer so, die Leute sagen dir, und Kraftprofil und Widerstandsprofil ist das beste Beispiel, entspricht nicht dem Kraftprofil. Du weißt
so
nicht mal, wie das Kraftprofil aussieht. Ja, das ist der größte Krebs im deutschen Fitnessbereich. Alles ist in Dehnung stärker. Das ist der Standardsatz überhaupt. Und ich denke mir nur so, du weißt nicht mal, worauf es ankommt, wie ein Drehmoment zustande kommt in diesem Schultergelenk und was da für Faktoren wirken. Du laberst nur nach, was gerade irgendjemand irgendwo gesagt hat, was du auf jeden Muskel beziehst.
Gutes Beispiel dafür, dass man vielleicht einfach mal ein gutes altes Lehrbuch aufschlagen sollte, kurz checkt, wie funktioniert das Längenspannungsverhältnis von kontraktilem Gewebe und dann kann man sich vielleicht sogar noch, und das ist dann wieder so eben mein Feld so ein bisschen, wenn man sich dann auch noch anschaut, wie das Schultergelenk funktioniert und wie das Schulterblatt mit dem Oberarmknochen interagiert und so weiter, dann kann man auch darüber sehr sinnvolle Ableitungen treffen auf zum Beispiel sowas wie Seitheben.
Ja.
Es wird immer eine neue Sau durchs Dorf getragen, getrieben. Vor ein paar Jahren war dieser Faserverlaufshype.
Ja.
Jetzt ist es gerade gefühlt eben Hebel und dadurch auch Kraftprofile und Widerstandsprofile.
Ich hätte gesagt, das geht fast ein bisschen Hand in Hand. Faserverläufe, Hebel und so. Ich denke, das ist so, nacheinander hat es sich so ein bisschen entwickelt. Nur über Faserverläufe zu sprechen und jetzt über Hebel zu sprechen, aber irgendwo matcht das ja trotzdem so ein bisschen miteinander.
Das ist ja die Sache. Also wenn man das dann versteht, dann checkt man, ach so, diese Konzepte gehören alle zusammen und spielen alle zusammen eine Rolle. Ja. So, und deswegen ist meiner Meinung nach auch das Konzept von Euromechanical Matching einfach auch wieder genauso wie das Effective Reps Model ist, ist einfach logisch.
Ja.
Und auch da, man muss es natürlich richtig interpretieren, weil dieses Konzept beinhaltet halt nicht nur den internen Hebel, sondern auch die anderen Faktoren.
Ja,
und die wirken halt zusammen.
Ja, und es beachtet momentan halt auch viel noch nicht. Also, wenn.
Ja, das, was wir auf dem Schirm haben, steckt irgendwie drin.
Richtig. Aber also, von der einen Seite geliebt, von der anderen Seite gehatet. New Mechanical Matching, so wie alles andere auch. Wenn du mich fragst, für mich ist es super, weil es einfach ein Ansatz ist, zu erklären, warum, wie, was funktionieren könnte.
Genau,
ist es perfekt? Ist es ausgereift? Haben wir 10.000 Studien mit 10.000 Muskeln? Nein, haben wir nicht. Brauchen wir noch. Ist ein super interessantes Feld, falls dein Dude nur darauf Bock hat. In die Richtung zu forschen, wäre ultra geil.
Forsch mal da rein.
Wäre richtig, richtig cool. Und stehen wir noch irgendwo am Anfang? Ja, so kann man aber mal einen Gedanken daran verschwenden. Ich finde schon.
Es ist ein total nützliches, logisches Konzept. Sehr interessant.
Ja.
Und eben, das würde ich noch nicht als ein Grundprinzip bezeichnen, sondern eben als ein Konzept. Und wenn man sich dann irgendwie klar ist, was da alles drin steckt, dann muss man vielleicht auch nicht mehr unter irgendwelche Posts kommentieren, hey, du verstehst aber nicht die Kraftkurve und den internen Hebel von irgendwas, sondern dann hat man die Self-Awareness zu verstehen, so, also ich selber weiß ja noch nicht mal, wie XYZ funktioniert. Ja. So, und da reden wir nur von so einer simplen, stupiden Übung wie Seitheben. So,
ja.
Leute, was machen wir hier?
Ja, nichts gegen Seitheben.
Ich liebe Seitheben, das ist eine meiner All-Time-Favorite-Übungen. Aber,
hast du mit Kurzhanteln gemacht und solche Schultern aufgebaut? Das glaubt dir niemand. Das ist falsch.
Ich weiß, es ist verrückt. ich weiß, es ist crazy, aber ja, irgendwie ist es passiert so.
Ja.
Aber ja, was daraus gemacht wird, das ist dann, also es ist wirklich einfach nur zum Kopfschütteln oft. So, Leute, da müssen wir uns mal alle irgendwie ein bisschen beruhigen und uns aufs Wesentliche konzentrieren.
Aber online ist auch der Wilde Westen, ne? Also ich sag das immer, online ist der Wilde Westen. So, also muss auch abkönnen, dass dir jemand irgendwas unter den Post schreibt.
Ja,
so,
klar.
Ohne Profilbild, mit keine Ahnung was für einen Namen. Mann, online ist der Wilde Westen. So,
hat ja auch Unterhaltungswert.
Ja.
Also inzwischen, auch das, ich meine, wenn man es lang genug macht, ich denke mal, bei dir ist es auch so, dann kriegst du so einen Kommentar, wo du irgendwie gehatet wirst von irgendeinem anonymen Account. Vor ein paar Jahren hat mich das noch sauer gemacht.
Ja.
Inzwischen finde ich es ehrlich gesagt irgendwie
eher
lustig.
Es juckt mich weniger mittlerweile.
Das ist
also
auch gut
so. Ich finde es trotzdem nicht cool, irgendwas.
Natürlich ist es nicht cool. Es ist, einfach menschlich kein korrektes
Schlechtes
Verhalten.
Irgendwo hinzuschreiben und gar nicht zur Thematik selber, wo man sich austauschen könnte. Weil mal angenommen, wir würden irgendwo komplett in verschiedene Richtungen gehen, was Ansichten angehen würde. Zum Beispiel Neuromechanical Matching. So, weißt du? Und du machst einen Post darüber. Ich sag immer, jeder.
Ich habe vor zwei Tagen einen drüber abgefilmt, kommt bald raus.
Okay, cool. Ich bin gespannt.
Schauen wir, was dazu sagt.
Ich sag immer, jeder, der mit mir ernsthaft über ein Thema sprechen möchte, der schreibt mir eigentlich eine direkte Nachricht. Hm. So, weißt du? So die wirklich interessierten Leute, mit denen du auch wirklich reden kannst, die tragen das sehr, sehr selten unterm Post aus. Ja, wenn du irgendwie so ein Anfänger bist und so eine grundsätzliche Frage hast, okay, das landet so unterm Post, so, weißt du? Aber bei jedem, also zumindest ist es bei mir so, ich merke meistens, die coolen Leute sind eigentlich die sich für ein Thema interessieren, die sich vielleicht mit dir austauschen möchten, die auch vielleicht anderer Meinung sind, so, weißt du? Die schreiben dir dann und sagen so, ey, pass auf, ich sehe das so und so. Und persönlich würde ich das auch machen, ja? Wenn ich jetzt bei dir den Post sehe zu Neuromechanical Matching und den werde ich mir so krass angucken. Und zum Beispiel denke, pass auf, irgendwie, ich sehe das anders oder ich habe das anders verstanden, lass darüber mal austauschen. So, weißt du, dann würde ich dir einfach schreiben,
ja, würd
man würde sich austauschen,
würd
man wäre
blocken.
Paul Carter. Aber ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich sagen wollte.
Ja.
So. Also es ist
auch interessant, weil dieses Konzept ist mir tatsächlich, als ich es noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte im Kontext Hypertrophie, zum ersten Mal über den Weg gelaufen, als ich mich vor einigen Jahren sehr intensiv mit Thema Atmung beschäftigt habe und da auch viele Studien drüber gelesen habe.
Es kommt, soweit ich weiß, aus der Atmung. Es hat ja was mit der Atmung, mit den Atemmuskeln zu tun, von denen ich zum Beispiel wieder überhaupt gar keine Ahnung habe, die quasi aktiviert werden im
also, ja, also dem Hebel gerecht.
Zwerchfell ja, und ja, so weiter genau. Und die ganze ja. Mechanik davon. So bin ich da drauf gekommen und dann war ich so, ah ja, klar, logisch, macht Sinn.
Macht Sinn.
Und dann, ja. Siehe da, ein paar Jahre später streiten sich Leute drüber, ob das irgendwie ein Thing ist, wenn es um Hypertrophie geht. Und da war ich dann so, ja. Hä, wieso? Ja, so, ja. Natürlich ist das ein Thing, Leute.
Ja, aber prinzipiell voll geil, oder? Mal angenommen, das hittet genauso, wie wir es jetzt momentan verstehen. Du kannst dein Training so viel besser steuern bzw. entscheiden, wie du was trainierst. Für Bodybuilder, jeder Bodybuilder sollte drauf und dran sein, das zu verstehen.
Ja, weil
warum er Übungen wählt.
Genau, es ist ja nur, es erklärt ja nur, warum unser Nervensystem
das macht, was es macht.
Genau, Muskeln oder Muskelanteile aktiviert, um einen Drehmoment in einem gewissen Gelenkwege zu erzeugen.
Super interessantes Thema.
Ja.
Also ich denke, jeder, der irgendwie mit Hypertrophie ein bisschen tiefer drinsteckt, sollte denken, mega geiles Thema. Lass uns gucken, ob das wirklich genauso passiert oder ist, wie es gerade zu sein scheint.
Aber weißt du, das ist ja auch, für mich geht es gar nicht darum, dieses Konzept als also zu validieren oder wieder zu verwerfen, sondern so, das ist einfach das Konzept. Ja. Es geht eher darum, wie kann man das noch besser machen
und
noch mehr Faktoren da reinpacken und nicht darum zu sagen, dieses Konzept ist richtig oder falsch.
Ja,
also weißt du, das ist ein ganz anderer Ansatz.
Ich weiß, was du meinst.
So, und darum sollte es ja eigentlich gehen, weil es lässt sich ja nicht wegreden, dass unser Nervensystem Muskelfasern aktiviert, um Sachen zu machen.
Ja,
so, ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig.
Ja.
Und dann ist ja nur die Frage, okay, wie
funktioniert das genau?
Ist diese Entscheidungsfindung quasi, wenn du so willst.
Ja.
That's it.
Super, ja.
Und deswegen, da stehen wir jetzt noch relativ am Anfang. Klar gibt es Leute, die, also alleine der Satz, den habe ich dann ja auch gehört, so, ja, das ist frei erfunden.
Nein,
das ist Konzept.
Frei erfunden.
So, was bedeutet das? Es ist eine total unsinnige, unlogische Aussage.
Ja, ja.
So, was meinst du damit? Es ist erfunden. So, was
frag die Leute.
Ja.
Frag sie aber in einer
Privatnachricht. Also das ist so, da habe ich dann, das fällt mir dann irgendwie schwer, wie du vielleicht merkst, oder habe ich dann irgendwie.
Oh, glaub mal, mir fällt auch sehr, sehr viel schwer.
Unverständnis für solche Sachen. aber ja, gut. Ich finde, eine gute Grundlage ist halt auch, mal richtig weit rauszuzoomen und sich von dieser Hypertrophie, von dem Hypertrophie-Gedanken zu trennen. Und sich vielleicht zu überlegen, okay, wie funktioniert Bewegung und wie funktioniert das dynamische System Mensch erstmal? Ja. Und wenn du da ein Framework hast,
kannst du davon ableiten.
Genau, kannst du wieder reinzoomen und kannst auch besser Gedanken machen über
Hypertrophie. 100
Pro. Ja. So, also da spreche ich aus Erfahrung.
Im Endeffekt, wir gucken uns Bewegung an. Und bei Hypertrophie-Training haben wir Bewegung gegen Widerstand. So, okay. Ja. Viel mehr Unterschied?
Ja. Ja, das ist ein gutes Schlusswort.
Okay.
Hat Spaß gemacht mit dir.
Ja, auf jeden Fall.
Ein bisschen abzuranten über alles, über das wir jetzt gerade abgerantet haben. Schön, dass du nach München gekommen bist und dass es endlich mal geklappt hat mit dem Podcast. Leute, folgt dem Thomas, falls ihr es nicht schon längst tut, auf jeden Fall.
Würde mich freuen.
Auf den Instagrams. Wie ist dein Insta-Handle?
Thomas 89 und dann kommt mein sehr, sehr komplizierter Nachname, Geider. Also Thomas 89 G-A-J-D-A.
Verlinken wir natürlich auch unten. da findet ihr dann alles. Was bietest du alles an? Da haben wir vorhin kurz vor dem Podcast drüber gesprochen. Du machst ja auch echt viel Stuff so.
Ich mache viel Stuff. Ich arbeite sehr, sehr viel.
Gib mal einen kurzen Abriss, was
hauptsächlich,
du alles
so hauptsächlich machst. Biete ich Online-Coaching an. Das, was so verpönt ist, weiß jeder macht. Aber ich mache das schon echt lange und auch erfolgreich. Also mein Hauptbestandteil ist Online-Coaching. Ich habe einen Online-Store, wo ich zum Beispiel Seminare anbiete, wie du weißt, wo ich Trainingspläne anbiete. Und so, ja, in der Bubble stecke ich fest. Mit der Bubble verdiene ich mein Geld.
Also, wenn ihr da was braucht, findet ihr beim Thomas. Link findet ihr in den Shownotes. Danke, dass du da warst.
Ja. Danke, dass ich hier sein durfte.
Jetzt gehen wir erstmal was essen. Ich hab richtig Hunger.
Okidoki.
Okay, bye.
Sag mal hier so tschüss.